Wie Melissa schon sagte, geht es heute weiter mit David. David ist auf der Flucht. David ist in der Wüste. Und wir haben uns letztes Mal ein bisschen schon mal die erste Geschichte in der Wüste angeguckt. Da steht nichts von Wüste, aber er ist auf der Flucht und er flüchtet zum Heiligtum, er flüchtet zur Stiftshütte und sucht da irgendwie den Rat Gottes. Und er fragt nach Brot. Und er fragt nach Waffen, weil er ist auf der Flucht, er hat nichts. Und wir merken schon, die Wüste gehört zu Gottes Plan dazu. Die Wüste ist Teil vom Weg Gottes. So wie das Volk Israel in der Wüste war, so war David in der Wüste, so war Jesus in der Wüste. Und streng genommen, so sind auch wir alle in der Wüste. Weil Israel war noch nicht im gelobten Land. David saß noch nicht auf dem Thron und uns geht es genauso. Wir sind noch nicht in der Ewigkeit, wir sitzen noch nicht mit Jesus auf dem Thron. Diese Zeit wird kommen, aber manchmal merken wir diese Wüste mehr und manchmal merken wir diese Wüste weniger. Manchmal sitzen wir in Oasen, da fühlen wir uns Gott ganz nah und sind glücklich. Und manchmal gibt es aber auch so richtige Dürreperioden, wo wir denken, wo ist Gott? Und in dieser Welt von David gehen wir heute ein ganz klein bisschen weiter. Er verlässt die Stiftshütte, weil er niemanden in Gefahr bringen will, weil er auf der Flucht ist und Saul sicherlich schnell mitbekommen wird, dass er dort ist. Und er zieht weiter. Und möchte uns den Text für heute einmal vorlesen aus dem ersten Buch Samuel, Kapitel 21, die Verse 11 bis 16. Noch am selben Tag setzte David seine Flucht fort und kam zu Achish, dem König von Gad. Doch die Hofbeamten des Achish warnten den König. Ist das nicht David? Er ist doch der König im Land. Er ist es doch, von dem sie in Reigentänzen singen. Saul hat 1000 Mann erschlagen, David 10 mal 1000. David nahm sich diese Worte sehr zu Herzen und geriet in große Furcht vor Achish und dem König von Gad. Darum stellte er sich wahnsinnig und tobte, als man ihn festhalten wollte. Er kritzelte auf den Türflügeln oder Torflügeln und ließ Speichel in sein Bart laufen. Da sagte Achish zu seinen Leuten, ihr seht doch, dass der Mann wahnsinnig ist. Was bringt ihr ihn zu mir? Gibt es hier nicht schon genug Verrückte, dass ihr mir auch noch diesen herbeischaffen müsst? Soll er doch woanders austoben, aber nicht in meinem Haus. Amen, Worte Gottes. Ich weiß, wie es euch geht, ich mag diese Geschichten und ich glaube, es steckt immer mehr drin, als man denkt. Und so ist es auch mit diesen paar wenigen Versen. Und wir denken so, was will uns Gott damit sagen? Und ich habe ein paar Punkte mitgebracht. Mein erster Punkt ist, Angst verändert Menschen. Wir lesen von einem David, der ganz Großes mit Gott erlebt hat. Wir lesen, dass er in Kapitel 17 bei dem Kampf mit Goliath sagt es nochmal. Da heißt es, ne? David geht zu seinen Brüdern aufs Schlachtfeld, er darf noch nicht kämpfen, er ist zu jung. Und er sieht an diesen Goliath, ein paar Kapitel zuvor, und alle haben Angst vor diesem Goliath. Und David geht da hin und sieht, dieser Mann, dieser Philister, er lästert unserem Gott, er lästert unserer Armee. Also mit denen nehme ich es auf, mit dem Riesen, ich als kleiner Bursche. Und er sagt, niemand soll den Mut wegen dieses Philisters sinken lassen. Dein Diener, ich werde hingehen und mit ihm kämpfen. Ich so, okay, was ist mit David los? Ein bisschen euphorisch. Und Saul sagte, das kannst du nicht. Du bist zu jung, du hast keine Erfahrung. Und David sagt, hey, aber ich war Schäfer. Ich war bei meinem Vater, ich habe die Schafe gehütet und ich habe die Bären am Bart gepackt und totgehauen. Und die Schafe und Lämmer habe ich aus ihren Rachen gerissen und ich habe sie beschützt. Und dann sagt er, der mich aus den Klauen voll Löwen und Bären gerettet hat, wird mir auch der Hand dieses Philisters reißen. Wovor alle Angst haben, diesen Riesen, kein Problem. Gott hat mit mir so viel gemacht, das schaffe ich. Der mich vor Bären und Löwen schützt, der schützt mich gegen diesen Riesen. Dann denken sie, yo, David, cool. Und jetzt lesen wir, dass David auf der Flucht war. Auf der Flucht war vor Saul. Und ich glaube, es ging ihm manchmal ein bisschen wie uns. Er weiß, das ist der Weg. Er ist zum König gesalbt. Er hat diese Verheißungen Gottes. Und trotzdem findet er sich jetzt nicht im Palast wieder. Nicht bei Saul, sondern in der Wüste auf der Flucht. Und er stürmt zu Gott. Und ich glaube, auch das tun wir schnell. Wir gehen schnell zu Gott und suchen irgendwelche Lösungen, Wege und Hilfe. Und das ist gut. Aber ich glaube, David ging es genauso wie uns. David hat nicht von Gott gesagt bekommen, was direkt der nächste Schritt ist. Gott hat, glaube ich, nicht gesagt, David, geh jetzt nach Gat. Und dann tust du das, und dann tust du das, und dann tust du das, und dann wird das passieren, und am Ende ist alles gut. Das erleben wir auch selten. Ich glaube, es hat David auch nicht erlebt. Er hat Gott befragt im Heiligtum. Das lesen wir in dem darauffolgenden Kapitel. Da sagt der Priester dem Saul, was David alles gemacht hat, und gesagt, ich habe Gott für David befragt. Natürlich habe ich das getan. Warum auch nicht? Und da steht nicht, was Gott gesagt hat. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, das ist jetzt ein bisschen Spekulation, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Gott gesagt hat, ja, du bist mein gesalbter König. Daran wird sich nichts ändern. Und geh mit dieser Gewissheit. Ich glaube, er hat nicht gesagt, was der nächste Schritt ist, aber er hat gesagt, verliere nicht den Mut. Und ich glaube, dann sehen wir einen David, der sagt, okay, ich weiß, ich bin hier auf Gottes Weg, aber ich weiß trotzdem nicht, was der nächste Schritt ist. Ich habe trotzdem nicht die Sicherheit, die Anleitung, was jetzt als nächstes kommt. Und der schon so viel erlebt hat, so viel Bestätigung, so viel Erlebnis, er hat ja alle Schlachten geschlagen für Saul. Die Philister zitieren ihn ja selber, also das Volk selber. Ne? Saul hat 1000 Mann erschlagen, aber David, der große David, der hat 10 mal 1000 erschlagen. Was für ein Held, sagen die ja selber. Und jetzt merken wir, dieser David, der bekommt es trotzdem mit der Angst zu tun. Und gerade das Große, was er mit Gott geschaffen hat, ich glaube, gerade das ist Ursache für seine Nöte. Ich weiß nicht warum, aber er setzt sich in den Kopf, bei Saul, wenn Saul mich verfolgt, dann bin ich vielleicht am sichersten bei seinen Feinden. Und er zieht in das Land der Philister nach Gat. Gat ist der Ort, wo Goliath herkommt. Und wir lesen davor noch, dass der David aus dieser Stiftshütte noch das Schwert von Goliath mitgenommen hat. Was ja auch schon ein bisschen mutig ist, finde ich. Und er kommt dahin, zu diesem Land, wo er 10 mal 1000 erschlagen hat von denen. Und versteckt sich da. Und jetzt merkt er, war vielleicht gar nicht so eine gute Idee, die erkennen mich doch recht schnell. Und die sehen sogar, sie vertun sich ein bisschen, aber in Wahrheit sehen sie eigentlich, wer David ist. Sie sagen, ist er nicht der König aus dem Land? Na, eigentlich regiert ja Saul. David ist nur gesalbt, aber er ist auf der Flucht. Und sie sagen, das ist doch der König im Land. Und dann zitieren sie das Lied und dann lernen wir von David. David nahm sich dieses Gerede sehr zu Herzen, sehr ernst. Und er geriet in große Furcht. Und wir lernen, dass Glaube und Furcht sich immer wieder begegnen. Und dass das, glaube ich, nichts ist, was unnatürlich ist. Wir lesen von Männern Gottes, die an einem Tag für Gott eifern und gegen Goliath kämpfen und an einem anderen Tag mit großer Furcht irgendwo sitzen und fragen, wie geht es hier überhaupt weiter? Was ist meine Zukunft? Und ich glaube, wenn David das erlebt, dann dürfen auch wir uns manchmal eingestehen, oder dürfen uns eingestehen, dass wir manchmal Angst haben und manchmal auch Furcht haben. Und vielleicht wirklich von Gott gerne wüssten, was der nächste Schritt ist. Aber wir kriegen es nicht raus, weil Gott es uns nicht sagt. Angst heißt nicht, dass Gott einen verlassen hat. Das werden wir gleich noch sehen. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. David kommt aus der Situation heraus. Er wird gerettet. Aber er hat Angst. Und er tut Dinge, die wir vielleicht heute sehr interessant finden. Angst verändert sein Wesen. Ich habe es eben schon gesagt, dieser mutige David, er verstellt sich. Und er wird sabbernd und kritzelt irgendwas und demoliert die Tore und Fenster. Und dann haben wir diesen König, ne, der sagt, hey, was soll ich noch mit noch mehr Verrückten? Ich habe schon genug davon. Das brauche ich nicht. Und ich glaube, auch wir merken manchmal, dass wenn wir Angst haben, wir uns verändern. Und David verliert so ein bisschen seine Würde. Er wird verrückt oder er tut verrückt, er sabbert. Und ich glaube, auch wir merken manchmal, dass wir manchmal ein bisschen, wenn wir Angst haben, uns vielleicht zurückziehen. Wir vielleicht uns verstellen vor anderen. Wir vielleicht Distanz ersuchen. Und wir vielleicht immer weniger so Mensch sind, wie Gott sich das vielleicht für uns vorgestellt hat. Angst verändert unsere Perspektive weg von dem, wie Gott uns sieht, hin zu dem, wo wir uns sehen mit all unseren Nöten und Mängeln. Ich glaube, das tut nicht gut. Ich glaube, es ist ein Grund, warum die Bibel uns immer wieder auffordert, sagt, fürchtet euch nicht. Und wie es auch in der Bibel heißt, ne, wo Liebe ist, ist keine Furcht. Die Liebe treibt Furcht aus. Und ich glaube, das ist ein Beispiel von David, wo wir erleben, dass, was große Angst auch mit uns machen kann. Ich glaube, Angst und Glaube schließen sich nicht aus, aber ich glaube, wir dürfen lernen, dass, wenn wir Angst haben, das heißt nicht, dass Gott uns verlassen hat, und dass es trotzdem gut ist, Gottes Nähe zu suchen und seine Perspektive einzunehmen und seinen Blick auf uns. Wir wollen vielleicht die Kontrolle über unser eigenes Leben wieder haben und wir übernehmen das Ruder. Wir suchen Sicherheiten und wir wollen selbst die Probleme lösen. Ich glaube, gerade das ist ja Gottes Freude eigentlich, Gottes Ehre, dass er für uns unsere Probleme löst, dass er unsere Kämpfe kämpft und nicht wir. Auch davon gibt es tolle Geschichten im Alten Testament, wo Israel ein Heer aufstellt und gegen ein viel größeres kämpft und Gott sagt, ja, ich kämpfe mit euch. Aber ihr seid noch zu viele. Das geht zu sehr auf eure Kappe. Das soll ganz auf meine Kappe gehen. Wir nehmen weniger. Alle, die keine Lust haben zu kämpfen, die können schon mal gehen. So der harte Kern. Mit denen mache ich's. Das sind wenig genug, dass man hinterher nicht sagen kann, ihr wart's. So, und ich glaube, das dürfen wir auch immer wieder in unserem Leben erleben. Auch wenn es sehr herausfordernd sein kann. Also ich glaube, die Bibel beschreibt hier keinen Helden und sagt, er ist perfekt. So seid. Nehmt euch ein Beispiel in David. Das sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt, hey, das ist David, das ist der Gesalbte Gottes. So wie wir Ausgewählte Gottes sind, wenn wir seine Kinder sind. Und auch wir erleben, dass wie David, dass es nicht immer perfekt zugeht. Und dass wir in der Wüste auch manchmal Angst haben und manchmal auch ungute Entscheidungen treffen. Aber kommen wir jetzt mal zum zweiten Punkt. Was rettet David eigentlich? David verstellt sich und er sabbert und er kritzelt und tut, als wäre er verwirrt. Und der König sagt, geh mir weg mit dem. Was rettet aber David? Ist es seine Täuschung, ist es seine Lüge oder ist es etwas anderes? David hat später einen Psalm geschrieben, den Psalm 34. Und er hat diesen Psalm genau diesem Moment gewidmet, als er so verwirrt vor diesem König tat. Und diesen Psalm möchte ich einmal mit euch lesen, weil er ist sehr aufschlussreich. Dort heißt es, Jens, vielleicht kannst du da einfach ein bisschen weiterklicken. Ich gucke mal gerade hier und lese. Dort heißt es, ein Lied von David, als er sich vor Abimelech, das ist der Achish. Abimelech ist wahrscheinlich ein Titel der Könige, der Philister, wie der Pharao, ja auch nicht immer Pharao heißt, sondern das ist der Titel. So ist wahrscheinlich Abimelech der Titel der Philister, als er vertrieben wurde. Jahwe will ich preisen alle Zeit. Immer sei sein Lob in meinem Mund. Aus tiefster Seele lobe ich Gott. Die Mutlosen hören es und freuen sich. Erhebt Gott mit mir. Lasst uns gemeinsam ihn ehren. Ich suchte Gott und er hat mich erhört, hat mich von meinen Ängsten befreit, wer auf ihn blickt, wird strahlen. Denk an Mose, ne, als er vom Berg runterkam. Sein Vertrauen wird niemals enttäuscht. Der Hilflose rief und Jahwe hörte, hat ihn gerettet aus seiner Not. Wer Jahwe fürchtet und ehrt, den umgibt sein schützender Engel und befreit ihn. Schmeckt und seht, wie gütig Gott ist. Glücklich ist jeder, der Schutz bei ihm sucht. Fürchtet Gott, die ihr zu ihm gehört. Denn wer ihn ehrt, büßt gar nichts ein. Selbst junge Löwen müssen hungern. Doch wer Jahwe sucht, hat alles, was er braucht. Kommt, ihr jungen Leute, hört mir zu. Die Ehrfurcht vor Gott zeige ich euch. Wer will etwas vom Leben haben? Wer will lange glücklich sein? Der passe auf, was er sagt, dass er nicht lügt und mit Worten nicht betrügt. Der tue das Gute und wende sich vom Bösen ab. Der mühe sich um Frieden mit seiner ganzen Kraft. Gott blickt auf die Gerechten. Er hört auf sie und ihren Hilfeschrei. Wer Böses tut, dem stellt er sich entgegen und löscht sein Andenken auf Erden aus. Doch wenn seine Treuen rufen, hört er sie und rettet sie aus jeder Bedrängnis. Nahe ist Gott den gebrochenen Herzen, bedrückten Seelen hilft er auf. Vieles muss der Gerechte erleiden, doch Gott reißt ihn aus allem heraus. Er behütet all seine Glieder, dass nicht eins davon zerbrochen wird. Die Böses tun, wird Bosheit töten, und wer Gerechte hasst, muss dafür büßen. Gott rettet seinen Dienern das Leben. Wer Schutz bei ihm sucht, wird nicht für schuldig erklärt. Amen, auch Worte Gottes. Und vielleicht habt ihr es gemerkt, ich habe es versucht, ein ganz klein bisschen zu betonen, aber irgendwie passt der Psalm nicht ganz zu dem, was David gemacht hat, oder? Er sagt, Gott hat mich gerettet. Ich rief zu Gott und er hat mich gerettet. Und lasst mich mal kurz erklären, wie das Leben geht. Hey, junge Leute, kommen alle her zu mir. Ich sage euch, was ihr tun müsst. Ihr sollt nicht lügen. Und ihr sollt auch nicht betrügen. Warte mal. Du sagst, das Gedicht kam da in Gad raus, wo du gelogen hast und betrogen hast und verwirrt Sabbat vor diesem König standest. David, was ist mit dir? Das verstehe ich nicht. Was glaubt ihr, was ist da passiert? Warum lesen wir von der Geschichte von David, dass er große Angst hatte und nicht weiter wusste und sich verwirrt stellt und sabbert? Und dann lesen wir von dem Psalm, wo er jauchzt und Gott lobt und sagt, wehe dem, der lügt. Was denkt ihr? Hat David sich selbst gerettet oder hat Gott ihn gerettet? Und ich glaube, David in der Situation hat er vielleicht gedacht, ich weiß nicht weiter, ich bin hier ganz allein und hat das getan, was er als schlau empfand. Und ich glaube, später, als er in seiner Höhle saß und die Situation vielleicht ein paar Tage vorbeigegangen ist, hat er nochmal reflektiert und hat überlegt, so was ist jetzt eigentlich wirklich passiert? Und ich glaube, in der Rückschau merken wir oft, dass unser Leben anders verlief, als wir uns das in dem Moment gedacht hatten. In dem Moment haben wir vielleicht gedacht, oh Schreck, gleich ist alles vorbei. Und irgendwie sind wir mit Mühe und Not aber wie durchs Feuer da rausgekommen. Und auf der Rückschau merken wir, ach, vielleicht habe ich viel gemacht, aber am Ende war es doch Gott, der mich befreit hat. Der König hätte auch einfach sagen können, das ist ein Verrückter, das ist der verrückte König. Ist doch schön, dass er hier ist, lasst uns ihn umbringen. So, dann wäre das, hätte auch sein können, ja. Also, die Zeiten damals waren ja etwas anders als heute. Und doch, trotz dieser Lüge, vielleicht nicht aufgrund der Lüge, aber vielleicht trotz dieser Lüge, hat Gott David bewahrt, hat er seinen Gesalbten, seinen Erwählten nicht losgelassen. Psalm 34 setzt die Geschichte in ein anderes Licht. Nicht David war es. Gott war es. Was erkennt er erst hinterher? Ich habe den Text mal ganz bunt gemacht. Und alles, was rot ist, sagt, was Gott getan hat oder was Gott tut. Er sagt, ich suche Jahwe. Davon lesen wir jetzt in diesem Text nicht sehr viel, aber es wird bestimmt seine innerliche Haltung gewesen sein. Und dann sagt er, aber Gott hat mich erhört. Er hat mich von meinen Ängsten befreit. Wer ihm vertraut, der wird nicht enttäuscht. Gott enttäuscht nicht. Gott hört und Gott rettet aus aller Not. Gott umgibt einen mit seinem schützenden Engel und befreit. Glücklich ist der auf Gott vertraut. Wer auf Gott vertraut, büßt gar nichts ein. Wer auf Gott vertraut, hat alles, was er braucht. Wer will alles vom Leben haben? Wer will lang und glücklich leben? Ja, weil das kommt von Gott, dieses Glück und dieses lange Leben. Gott hört, er hört unsere Hilfeschreie. Gott rettet aus jeder Bedrängnis. Gott ist denen nahe, denen zerbrochene Herzen sind. Die bedrückten Seelen hilft er auf. Gott reißt sie heraus aus allem. Und Gott guckt, dass nicht eins davon zerbrochen wird. Jahwe rettet. Jahwe erklärt nicht für schuldig. Merken, dieser Vers, dieser Psalm, geht eigentlich gar nicht über David, sondern nur über Gott. Im Rückblick sieht die Welt manchmal anders aus. Und wir merken, die Hoffnung, die David hat, die liegt nicht in ihm selbst, sondern da lag diese Hoffnung, die er hatte, das Vertrauen in wem anders. Nicht in sich, sondern in Gott. Gott wird größer als seine Angst. Das hat er hinterher erkannt. Ich glaube, auch das ist etwas, eine Lektion, die auch wir lernen dürfen, dass Gott größer ist als unsere Angst, auch wenn wir es vielleicht in dem Moment nicht unbedingt erkennen. Und dieser Psalm spricht von Gottes Handeln. Ich glaube, egal was wir tun, Gott hat uns in seiner Hand. Ob wir versuchen, uns aus eigener Kraft zu retten oder ob wir es nicht tun, Gott sieht uns. Er weiß, was wir tun und er hält uns fest. Gott ist der Mittelpunkt bei David, zumindest im Nachhinein bei diesem Vers. Und wir merken, dass aus Angst wird keine Scham. Er sagt nicht, oh, was habe ich getan, ich bin so bedauerlich, sondern sagt, Gott hat mich gerettet. Das ist großartig. Lass uns Gott loben. Wir haben das, was Melissa am Anfang vorgelesen hat, dieses Preis den Herrn, lass uns sie loben. Das ist die richtige Antwort. Angst ist normal. Aber ich glaube, Angst sollte auch immer zu Anbetung führen. Wir merken, dass Gott rettet. Dann sollte es in Lobpreis enden. Dann sollten wir singen und jauchzen und uns nicht schämen für unsere Fehler. Ich glaube, wir alle sind nicht perfekt. Wir alle sind keine vollkommenen Gläubigen. David war es auch nicht. Aber da, wo Gott rettet, lass uns da nicht voller Scham und Trauer sein, sondern lass uns voller Dankbarkeit und Lob sein. Schauen wir nicht auf unser Versagen, sondern auf Gottes Treue, auf Gottes Zusage, auf Gottes Rettung. Und das führt mich zu meinem letzten Punkt. Der bessere David oder der bessere König oder der bessere Retter. Ich habe das beim letzten oder vorletzten Mal schon gesagt, ne? David ist immer ein Typos. Er ist ein kleines Beispiel für den viel größeren König, für Jesus Christus. Und ich habe, als er in der Wüste war, schon gesagt, ne? Israel ging in die Wüste, David ging in die Wüste. Wir haben gesagt, und auch Jesus ging in die Wüste. Wir haben gesagt, dass alle in der Wüste versucht wurden. Und es geht jetzt so auch weiter. Aber diese Spannung zwischen David und Jesus Christus werden größer. Es gibt eine große Kluft zwischen ihnen. David wird gerettet trotz seiner Täuschung. Jesus rettet mit Wahrheit. Er täuscht niemanden. Jesus lügt nicht. Kein einziges Mal hat er gelogen. David spielt Schwäche vor, dass er nicht drankommt. Und Jesus wird wahrhaftig schwach, zerbrechlich. David wird vom Abimelech, vom König der Philister, steht vor ihm und hat Angst. Jesus steht vor Pilatus. David entkommt den Tod knapp. Jesus geht freiwillig in den Tod hinein. David wird verschont von seinen Feinden und Jesus wird ausgeliefert von seinen Freunden. David muss seine Würde verlieren, um gerettet zu werden. Und Jesus gibt seine Herrlichkeit ganz und gar für uns auf. David hat gelogen und war vielleicht ein bisschen ungehorsam. Aber Jesus war 100% gehorsam, ist den Weg für uns gegangen. Und wir merken, dieser König David, der später noch ein guter König wird. Auch wieder mit Fehlern, aber er wird prinzipiell ein guter König. Merken wir, und das ist aber nicht perfekt. Es gibt einen noch viel perfekteren, einen viel besseren, der diesen Weg ganz und gar gegangen ist, damit wir ihn gehen können, damit nicht unsere Gerechtigkeit zählt, sondern Jesu Gerechtigkeit für uns, Jesu Treue, Jesu Gehorsam für uns. Es ist nicht unser Glaube, der uns rettet, oder nicht unser perfekter, vollkommener Glaube, der uns rettet, sondern unser Glaube an Jesus Christus. Wir müssen keine perfekten Heiligen sein, wir werden keine perfekten Gläubigen werden, das wird nicht passieren. Aber wir sollten ganz und gar auf Jesus hoffen, der diesen Weg ganz und gar gegangen ist. Die Botschaft des Evangeliums ist nicht, hab keine Angst. Das gehört mit dazu, aber es ist nicht alleine. Wir müssen nicht sagen, ne? Halb so schlimm wird besser. Alles wird gut. Das ist nicht das Evangelium. Hab keine Angst gehört dazu. Das heißt aber auch nicht, vertraue einfach nur mehr oder lüge nicht und dann ist alles gut. Sondern Christus, der unser Retter ist, der alles gegeben hat. Auf ihn dürfen wir hoffen, auch wenn unsere Angst vielleicht groß ist, auch wenn unser Glaube vielleicht klein ist. Am Ende zählt nicht das, was wir bringen, sondern was Jesus in die Waagschale für uns wirft. Und das Neue Testament macht diesen Vergleich mit diesem Psalm 34, legt ihn so ein bisschen christologisch auf Christus aus. Petrus schreibt in seinen Briefen, ihr habt ja, liebe Gemeinde, ihr habt geschmeckt und gesehen, wie gütig der Herr ist. Und er greift diesen Psalm auf und sagt, was habt ihr geschmeckt? Was ist diese Güte? Es ist dieser lebendige Stein, Jesus Christus. Er ist die Liebe Gottes in Person. Er ist der wahre Retter, der sein Leben für uns gab. Er hätte nicht sterben müssen, aber er starb, damit wir leben können. Wir merken es Johannes 19, wo der Vers auch nochmal ein Vers aufgegriffen wird und Jesu Kreuzigung beschrieben wird und wir merken, bei Jesus wird kein Knochen gebrochen. Und das alles geschieht, damit sich erfüllt würde, die Schrift, wo es heißt, kein Knochen an ihm wird gebrochen werden. Und das ist Psalm 34. Er behütet alle seine Glieder, dass nicht eins davon zerbrochen wird. Und wir merken, dieser wahre Gerechte, von dieser Psalm spricht, ist Jesus. Und in Jesus dürfen auch wir Gerechte werden, Kinder Gottes werden, Kinder werden, die Jesus und die Gott behütet. Das heißt nicht, dass unsere Knochen nicht gebrochen werden. Wir werden manchmal mit Gips rumlaufen und mit Krücken. Aber ja, die Ewigkeit, das Heil, das, was Gott versprochen hat, das haben wir in Christus. Weil Christus diese Erfüllung ist in diesem Psalm. Wir sind wie David, nicht wie Christus. Wir dürfen wie David sagen, ich suche Jahwe und er hat mich gehört. Er hat mich von meinen Ängsten befreit, weil Jesus diesen Weg gegangen ist. Und Gottes Rettung liegt nicht darin, wie gesagt, dass er uns aus jeder Situation herausholt, sondern dass er uns endgültig von Sünde, Tod und Gericht erlöst hat. Und das Wichtige und das Schöne ist, glaube ich, für uns, auch die Angst oder unser Versagen haben nicht das letzte Wort. Auch wenn wir vielleicht manchmal an uns verzweifeln, Davids Versagen hatte nicht das letzte Wort. Das letzte Wort hatte Gottes Treue, hatte der Lobpreis an Gott, was Gott Großes in seinem Leben getan hat. Und weil Christus der wahre Sohn Davids ist, darf auch über unserem Leben am Ende nicht unser Versagen stehen, sondern ja, die vollkommene Treue Jesu und ewiges Leben. Amen.